Das Jammerkreuz. Der erwachsene Goethe war kein Christ mehr, aber er ließ das Christentum gelten. Als Weisheitslehre, in seiner Moral und als Repertoire von Symbolen für ein gelingendes, geheiligtes Leben. Doch den dreifaltigen christlichen Gottesbegriff, vor allem die Göttlichkeit Jesu, lehnte er ab. Das wichtigste Symbol des Christentums, das Kreuz, verabscheute er sogar. Das ging bis zur Blasphemie. Die Versnovelle »Das Tagebuch« ist ein bei aller Explizitheit moralischer Text, denn sie erzählt, wie einem verheirateten Mann, dem sich auf Reisen ein erotisches Abenteuer eröffnet, im entscheidenden Moment die Erektion versagt. Und zwar auch, weil er an seine Ehefrau denkt. Er hat sie einst, selbstverständlich kirchlich, also unter einem Kreuz geheiratet, voller vorfreudiger Begierde, buchstäblich mit einem Ständer. In dieser Erinnerung wird der Phallus zum Gegenspieler des Kreuzes. So immerfort wuchs Neigung und Begierde, Brautleute wurden wir im frühen Jahre. Sie selbst, des Maien schönste Blum und Zierde, wie wuchs die Kraft zur Lust im jungen Paare. Und als ich endlich sie zur Kirche führte, gesteh ich's nur, vor Priester und Altare, vor deinem Jammerkreuz, blutrünstiger Christe, verzeih mir's Gott, es regte sich der Iste. In der pädagogischen Provinz von Wilhelm Meisters Wanderjahren zeigt eine Galerie von Wandbildern das Leben Jesu nicht als Abfolge historischer Ereignisse, sondern als Reihe von Gleichnissen und moralischen Maximen. Die Kreuzigung fällt aus in diesem lehrhaften Bilderzyklus und damit auch die Auferstehung, der Kern des christlichen Bekenntnisses. Wilhelm Meister wundert sich. Habt ihr denn auch, so wie ihr das Leben dieses göttlichen Mannes als Lehr- und Musterbild aufstellt, sein Leiden, seinen Tod, gleichfalls als ein Vorbild erhabener Duldung herausgehoben? Auf alle Fälle, sagte der Älteste. Hieraus machen wir kein Geheimnis, aber wir ziehen einen Schleier über diese Leiden, eben weil wir sie so hoch verehren. Wir halten es für eine verdammungswürdige Frechheit, jenes Martergerüst und den daran leidenden Heiligen dem Anblick der Sonne auszusetzen, die ihr Angesicht verbarg, als eine ruchlose Welt ihr dies Schauspiel aufdrang, mit diesen tiefen Geheimnissen, in welchen die göttliche Tiefe des Leidens verborgen liegt, zu spielen, zu tändeln, zu verzieren und nicht eher zu ruhen, bis das Würdigste gemein und abgeschmackt erscheint. Das Leiden, die Marter, wird anerkannt, als Teil eines jeden Lebens auch mit Ehrfurcht umgeben, aber den Blicken entzogen. Dass es kein Gegenstand der Kunst sein sollte, galt übrigens auch für andere Martyrien, deren krasse Veranschaulichung, vor allem in der italienischen Barockmalerei, Goethe auf seiner Reise nach Italien regelrecht verstörte. Doch der Vorbehalt gegen das Kreuz war nicht nur ästhetisch-moralisch, sondern auch theologisch. Unter den Dichtungen für den westöstlichen Divan findet sich ein Tadel von Hafiz an Suleika, die sich an eine Perlenkette ein Kreuz gehängt hat. In einer atemberaubenden Wendung gleicht Suleika dabei den Buhlerinnen, die den König Salomon von dem einen Gott abspenstig machten und ihn mit Heidentum infizierten. Das Jammerkreuz wird zu einem Symbol solchen Heidentums, für den Abfall vom wahren Gott. Goethe nahm das Gedicht, sein härtestes Wort zum Christentum, nicht in den Divan von 1819 auf, es blieb zu seinen Lebzeiten unpubliziert. Süßes Kind, die Perlenreihen, wie ich irgend nur vermochte, wollte traulich dir verleihen, als der Liebe Lampen dochte. Und nun kommst du, hast ein Zeichen daran gehängt, das unter allen den Abraxas seinesgleichen mir am schlechtsten will gefallen. diese ganz moderne Narrheit magst du mir nach Schiras bringen. Soll ich wohl in seiner Starrheit Hölzchen quer auf Hölzchen singen? Abraham, den Herrn der Sterne, hat er sich zum Ahn erlesen. Moses ist in wüster Ferne durch den einen groß gewesen. David, auch durch viel Gebrechen, ja Verbrechen durchgewandelt, wusste doch, sich loszusprechen, einem hab ich recht gehandelt. Jesus fühlte rein und dachte nur den einen Gott im Stillen, wer ihn selbst zum Gotte machte, kränkte seinen heil'gen Willen. Und so muß das Rechte scheinen, was auch Mahomet gelungen, nur durch den Begriff des einen hat er alle Welt bezwungen. Wenn du aber dennoch Huldgung diesem leid'gen Ding verlangest, diene mir es zur Entschuld'gung, dass du nicht alleine prangest. Doch allein, da viele Frauen Salomones ihn verkehrten, Götter betend anzuschauen, wie die Närrinnen verehrten. Isis Horn, Anubis Rachen boten sie dem Judenstolze, mir willst du zum Gotte machen solch ein Jammerbild am Holze. Und ich will nicht besser scheinen, als es sich mit mir eräugnet. Salomo verschwur den Seinen, meinen Gott hab ich verleugnet. Lass die Renegatenbürde mich in diesem Kuss verschmerzen, denn ein Fitzliputzli würde Talisman an deinem Herzen. Hölzchen quer auf Hölzchen, Jammerbild am Holze, schon der Verweis auf die Materialität des christlichen Hauptsymbols, greift die Kritik des Alten Testaments an heidnischer Götzenanbetung auf. Dagegen bringen diese Reime die Urväter und Propheten bis zu Jesus selbst und am Ende Mohammed in Stellung, die einem reinen Monotheismus anhängen. Goethes Gedicht blickt auf das Kreuz und auf Jesus Christus mit den Augen des Islam. Dieser hat seinen Propheten, anders als das Christentum, nicht vergöttlicht, und er stellte ihn in die Reihe der jüdisch-christlichen Vorläufer. Der islamische Gottesbegriff ist reiner und abstrakter als der christliche. Goethe, der die heilige Familie als Gegenstand der Kunst hochschätzte, war als religiöser Denker dem unpersönlicheren Allah des Islam näher. Frömmigkeit verbindet sehr, aber Gottlosigkeit noch viel mehr. Kein Wiederchrist. In einem Brief an Johann Caspar Lavater hat Goethe sich schon 1782 bündig als kein Wiederchrist, kein Unchrist, aber doch ein dezidierter Nichtchrist definiert. Wie das funktioniert, zeigen einige der berühmtesten Verse Goethes, der Monolog Fausts beim Osterspaziergang, gedichtet in der Zeit um 1800. Sie feiern den Frühling, perlend wie am ersten Tag. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dorther sendet er, fliehend, nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finsteren Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht, sind sie alle ans Licht gebracht. Der Winter wird naturreligiös personifiziert, als alter Mann, und die Menschen, die aus ihren engen Städten dringen, feiern weniger ein einmaliges heilsgeschichtliches Ereignis als ein wiederkehrendes Frühlingsfest. Die Wiederauferstehung der Natur vollzieht sich zyklisch Jahr für Jahr. Das Dogma von der Auferstehung des Herrn, den Inhalt des Osterfests, kann man glauben oder nicht glauben, unabweisbar ist die Evidenz der immer neu aufblühenden Natur. Unter dem christlichen Text wird ein heidnischer Grundtext lesbar, und beide harmonieren aufs Schönste. Diese Harmonie stiftet die Kunst. In der Kunst verbinden sich die Bilder und Symbole des Christentums zwanglos mit heidnisch-antiken Vorläufern, als Varianten des Menschlichen. So kann man das Christentum mythologisch lesen und Glaubensfragen ausklammern. Gewiss, es ist nicht Goethe, der hier spricht, es ist Faust. Aber Goethe hat die mythologisch-ästhetische Lesart des Christlichen immer wieder vorgeführt. Einen der wichtigsten christlichen Bildinhalte, Trinität und Heilige Familie, beschrieb er 1816 in seiner Schrift »Über Kunst und Altertum in den Rhein- und Main-Gegenden« in einer kunsthistorischen Betrachtung, die erklärt, wie die christliche Kirche die Künste nach dem Untergang des Römischen Reichs erhalten hat. Die neue Religion bekannte einen obersten Gott, nicht so königlich gedacht wie Zeus, aber menschlicher. Denn er ist Vater eines geheimnisvollen Sohnes, der die sittlichen Eigenschaften der Gottheit auf Erden darstellen sollte. Zu beiden gesellte sich eine flatternde, unschuldige Taube als eine gestaltete und gekühlte Flamme und bildete ein wundersames Kleeblatt, wo umher ein seliger Geisterchor in unzähligen Aufstufungen sich versammelte. Die Mutter jenes Sohnes konnte als die reinste der Frauen verehrt werden. Denn schon im heidnischen Altertum war Jungfräulichkeit und Mutterschaft verbunden denkbar. Zu ihr tritt ein Greis, und von oben her wird eine Missheirat gebilligt, damit es dem neugeborenen Gotte nicht an einem irdischen Vater zu Schein und Pflege fehlen möge. In solchen überlegen ironischen Betrachtungen verliert das Christentum seine religionsgeschichtliche Sonderstellung, seinen exklusiven Wahrheitsanspruch. Es zeigt sich als sinnliche, anschauliche, kulturell anschlussfähige Glaubensform mit einer Vielgestaltigkeit, die an den antiken Götterhimmel erinnert. Ins siebte Buch von Dichtung und Wahrheit hat Goethe 1811 einen Essay über die katholischen Sakramente eingefügt, der diese voller Sympathie als Symbole eines allgemein menschlichen Lebenskreislaufs beschreibt. Auf Hochzeit, Kindstaufe und Firmung folgt organisch die Beichte, das Sakrament der Buße. Sie hat die Wirkung einer seelischen Gesundung, ja einer Therapie. Aber inzwischen ist ihm als Menschen manches Wunderliche begegnet. Durch Lehren und Strafen ist ihm aufgegangen, wie bedenklich es mit seinem Innern aussehe, und immerfort wird noch von Lehren und von Übertretungen die Rede sein. Aber die Strafe soll nicht mehr stattfinden. Hier ist ihm nun in der unendlichen Verworrenheit, in die er sich bei dem Widerstreit natürlicher und religiöser Forderungen verwickeln muss, ein herrliches Auskunftsmittel gegeben, seine Taten und Untaten, seine Gebrechen und seine Zweifel einem würdigen, eigens dazu bestellten Manne zu vertrauen, der ihn zu beruhigen, zu warnen, zu stärken, durch gleichfalls symbolische Strafen zu züchtigen und ihn zuletzt durch ein völliges Auslöschen seiner Schuld zu beseligen und ihm rein und abgewaschen die Tafel seiner Menschheit wieder zu übergeben weiß. Und so geht es weiter bis zur letzten Ölung. Zum Schlusse werden sodann, damit der ganze Mensch geheiligt sei, auch die Füße gesalbt und gesegnet. Sie sollen, selbst bei möglicher Genesung, einen Widerwillen empfinden, diesen irdischen, harten, undurchdringlichen Boden zu berühren. Ihnen soll eine wundersame Schnellkraft mitgeteilt werden, wodurch sie den Erdschollen, der sie bisher anzog, unter sich abstoßen. Und so ist durch einen glänzenden Zirkel gleichwürdig heiliger Handlungen, deren Schönheit von uns nur kurz angedeutet worden, Wiege und Grab, sie mögen zufällig noch so weit auseinandergerückt liegen, in einem stetigen Kreise verbunden. Christsein ist hier kein Dogma, sondern eine Möglichkeit symbolisch gesteigerten Menschseins für alle Gebildeten, auch für jene, die dem Dogma fernstehen. Und jeder gläubige Christ kann dabei selbstverständlich Christ bleiben. Soll man dich nicht aufs Schmählichste berauben, verbirg dein Gold, dein Weggehen, deinen Glauben. Gott ist keine Person. In Goethes Nachlass fand sich eins der Schemata, die er so liebte, um sich im Denken Übersicht und Klarheit zu verschaffen. Es geht um die grundlegenden Gottesbegriffe und ihren Sitz im geistigen Leben. Wir sind, naturforschend, Pantheisten, dichtend, Polytheisten, sittlich, Monotheisten. Was es für Goethe bedeutete, dichtend ein Polytheist, also ein Anhänger des vielgestaltigen heidnischen Götterhimmels zu sein, das zeigt eine Ballade von 1812, die auf eine Episode in der Apostelgeschichte anspielt. Sie handelt vom Einbruch des jungen Christentums in die Welt antiker Götterverehrung. Der Apostel Paulus predigt den Anwohnern am Heiligtum der Diana in Ephesus: Was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 26. Ein direkter Angriff aufs Geschäftsmodell von Amulettfabrikanten, Andenkenhändlern und Goldschmieden, ja auf die Kunst der Antike. Goethes Gedicht macht sich den Standpunkt des alten Heidentums gegen die neumodische Religion zu eigen. Der Goldschmied, den es bei der Arbeit zeigt, bosselt an einer Statue der Göttin. Groß ist die Diana der Epheser, lautet die Überschrift der Ballade. Zu Ephesus ein Goldschmied saß, in seiner Werkstatt, pochte, so gut er konnt, ohn Unterlass, so zierlich er's vermochte. Als Knab und Jüngling kniet er schon im Tempel vor der Göttin Thron, und hatte den Gürtel unter den Brüsten, worin so manche Tiere nisten, zu Hause treulich nachgefeilt, wie's ihm der Vater zugeteilt. Und leitete sein kunstreich Streben in frommer Wirkung durch das Leben. Da hört er denn auf einmal laut eines Gassenvolkes Windesbraut, als gäb's einen Gott so im Gehirn, da, hinter des Menschen alberner Stirn, der sei viel herrlicher als das Wesen, an dem wir die Breite der Gottheit lesen. Der alte Künstler horcht nur auf, lässt seinen Knaben auf den Markt den Lauf, feilt immerfort an Hirschen und Tieren, die seiner Gottheit Knie zieren, und hofft, es könnte das Glück ihm walten, ihr Angesicht würdig zu gestalten. Der abstrakte christliche Gott hinter des Menschen alberner Stirn, von dem neuerdings auf den Gassen die Rede ist, bedroht die heidnische Anschaulichkeit und Vielgestalt des Göttlichen, die Breite der Gottheit, oder allgemeiner gesagt, Transzendenz entwertet Immanenz und damit die Kunst. Goethe schrieb diese Ballade während der Beschäftigung mit einer sehr frommen Schrift seines Jugendfreundes Friedrich Heinrich Jacobi, die von göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung handelte. In einem Brief an Jacobi vom Mai 1812 identifizierte er sich ausdrücklich mit dem ephesischen Goldschmied Und schon in einem Schreiben an einen gemeinsamen Freund namens Schlichte Groll vom Januar desselben Jahres hatte er die Differenz zwischen ihm und Jacobi so markiert: Nach seiner Natur und dem Wege, den er von jeher genommen, muss sein Gott sich immer mehr von der Welt absondern, da der meinige sich immer mehr in sie verschlingt. Beides ist auch ganz recht. Denn gerade dadurch wird es eine Menschheit, dass, wie so manches andere sich entgegensteht, es auch Antinomien der Überzeugung gibt. Kein Eifern dabei, sondern Erhabenes gelten lassen. Das Thema beschäftigte Goethe weiter, denn im Sommer 1812 ließ er rauschende Verse vom Stapel, die zeigten, wie sich sein Gott in die Welt verschlingt. In späteren Werkausgaben platzierte er sie an den Anfang der Abteilung Gott und Welt seiner Gedichte. Was wäre ein Gott, der nur von außen stieße, im Kreis das All am Finger laufen ließe? Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in sich, sich in Natur zu hegen, so dass, was in ihm lebt und webt und ist, nie seine Kraft, nie seinen Geist vermisst. Viel schärfer ist ein kleines Nachlassstück der zahmen Xenien, das eine klare Absage an den christlichen Gottesbegriff und zugleich an den alten, fremdgewordenen Freund formuliert, der hier als Professor figuriert. Was soll mir euer Hohn über All und das Eine? Der Professor ist eine Person, Gott ist keine. Das All und Eine ist die aus Reimgründen umgestellte Formel des Pantheismus, das Henkai-Pan, das Jacobi schon im Atheismusstreit der 1780er Jahre mit dem Atheismus gleichgesetzt hatte. Gott ist keine Person, lautete Goethes Gegenthese. Damit wurde das ganze heilsgeschichtliche Drama zwischen Gott und den Menschen samt Sündenfall und Erlösung hinfällig. Denn wenn Gott keine Person ist, konnte der Mensch auch nicht nach seinem Bilde geschaffen sein. Gott, das mag Christen schockieren, kann bei Goethe kein Du sein. Bilder gab es von den heidnischen Göttern, aber hier war die Reihenfolge umgedreht. Sie wurden nach dem Bild der Menschen geformt, in einem gesteigerten Dasein. Der knorrig fromme antike Goldschmied, der nicht abstrakt denken mag, schließt mit den Versen: Will's aber einer anders halten, so mag er nach Belieben schalten. Nur soll er nicht das Handwerk schänden, sonst wird er schlecht und schmählich enden. Wie einer ist, so ist sein Gott. Darum ward Gott so oft zum Spott.